Pro und Konter, die erste Woche ohne ganz, ganz knallharten Shutdown, Lockdown sei falsch, haben wir uns sagen, mit dem Novak Djokovic, der sowieso seine Meinung hat zu dieser ganzen Corona-Geschichte, mit einem anderen, der eine Meinung hat zu Corona, Jens Lehmann, und der Karl-Heinz Rummenigge, Nummer 3 von der steilen These in Sachen Coronavirus und Sport. Über das und über ganz viele andere Sachen müssen wir jetzt gerade reden.
Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wir im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen zuerst noch die Scheissponys.
Dino.
Ich war zweimal auf dem Golfplatz diese Woche schon.
Ja, ich habe es gehört. Wir haben kurz diskutiert, ob wir am Dienstag aufnehmen wollen. Da hast du gefunden, hast du da irgendwie... Was ist es? Tea Time? Nein, das ist etwas anderes. Eine Abschlagszeit. Wie heisst es auf dem Golfplatz? Man bucht.
Tea Time.
Tea Time?
Tea Time.
Ja.
Tea Und? Time. Ja, das Wetter war nicht so gut, was eigentlich noch von Vorteil war, weil es dann nicht so viele Leute hat auf dem Golfplatz. Der gemeine Golfer, der lässt sich ja durch ein paar Regenwolken schon von seinem Sport abhalten, in den allermeisten Fällen. Aber dadurch war der Platz mehr oder weniger leer, was sehr schön war. Und man hat die Natur wieder einmal mitgekriegt, Fauna und Flora, so ein Golfplatz rum. Ist ja reichhaltig, nicht nur grün, sondern es hat auch einen Haufen Viecher.
Was haben wir gesehen?
Das weiss man eben nicht. Es hat, ja, weil es im Unterholt hat es geraschelt und tue. Ein Haufen Vögel hat es natürlich sowieso dort. Raben hat es einen Haufen, Rotmilan, die kreisen. Gut, aber das wäre es, glaube ich, schon von dem Thema.
Es klingt spannend. Ich habe sich apropos Vögel gelernt, der Zilpzalp existiert. Das war mir nicht bekannt gewesen. Ich bin an einem Plakat vorbeijoggen, so Ornithologen, irgendeine Ornithologen-Offensive, die der Bevölkerung die Vögel weit näher bringen will. Der Zilpzalp, neuer Lieblingsvogel. Einfach, weil er lustig tönt beim Aussprechen.
Stimmt. Stimmt.
Hätten wir das besprochen. Apropos lustige Vögel.
Guten Übergang.
Der Novak Djokovic.
Wunderbar.
Der Novak Djokovic. Sehr guter Tennisspieler. So viel ist unbestritten. Ich glaube, das schicken wir vorweg. Dann wird es aber interessant. In diesen Tagen kann er ja nicht so viel Tennis spielen. Ist zwar offenbar einmal auf dem Tennisplatz gewesen, in Spanien, glaube ich, verbotenerweise. Hat auf... in den sozialen Medien dann ein bisschen Ärger gegeben, hat jetzt verlauten, dass er kein Interesse hat, sich impfen zu lassen. Wenn dann jemals die ATP-Tour wieder losgeht und es heisst, man müsse geimpft sein, er will nicht gezwungen werden dazu. Seine Frau hat auch interessante Sachen erzählt. Jelena Djokovic fürchtet sich, oder hat mindestens propagiert, gegen Karies vorzugehen, wenn man Angst hat, unfruchtbar zu sein. Und die Mutter von Novak findet den Roger arrogant in den entscheidenden Moment. Und ich finde die Djokovic hervorragend. Die sind extrem unterhaltsam. Endlich Sportler, die uns unterhalten.
Absolut. Die bieten immer wieder etwas. Und in dieser Massierung, muss man sagen, sind fast so lustig wie die, wie heisst die, Kardashians, glaube ich. Die ganze Familie.
Die Kardashians von...
mit mehr oder weniger flachen Sachen sich bemerkbar macht, die offenbar sehr gut ankommen. Gott, da kann man geteilter Meinung sein. Man will sich nicht impfen lassen, ja, dann muss man halt daheim bleiben wahrscheinlich. Und das Konsequenz ist, ich bin grundsätzlich kein Impfgegner, weil ich finde, die Impfungen sind für irgendetwas gut. Meistens schützt es die Allgemeinheit vor irgendwelchen fiesen Viren. Darum macht man es ja. Gut, wenn jemand dagegen ist und es gehört, es bringe nichts, zwingen kann man das tatsächlich nicht. Ich finde, das ist ein Eingriff in die Gesundheit, aber dann muss man mit den Konsequenzen leben und sich dann halt von der Gemeinschaft, ob das ein Mikrokosmos ist, wie eine Tennisgemeinschaft ausschliessen lassen. Natürlich gehört das dazu, wenn das die Vorschrift ist. Was ich bei der Frau nicht ganz verstehe, sie hat Angst vor Unfruchtbarkeit wegen Karies. Also gegen Karies gibt es meines Wissens noch keine Impfung, glaube ich. Ausser man betrachtet das normale Zähneputzen als Impfung. Spülen mit irgendwelchem Gurgelwasser könnte auch helfen.
Ja, sie empfiehlt. Sie hat ja da sehr konkrete Vorschläge gemacht, was man für die Steigerung von der Mundhygiene könnte machen. Also Salzwasserspülungen und Bachpulverspülungen sind ja, da drum.
Flusssäure hilft auch noch.
Weiß nicht.
Flusssäure.
Ja.
Flusssäure. hilft ganz sicher. Mhm. Gut, der ganze Kopf ist dann weg, möglicherweise der ganze Körper oder irgendwelche noch giftigere Säure. Eine Flusssäure hilft ganz sicher gegen Karies.
Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt, wie sich nach einer Karies- und Zahnfleischerkrankung auf Fruchtbarkeit im Endeffekt konkret auswirken, das da fehlt mir jetzt der wissenschaftliche Rucksack, muss ich zugeben. Ich weiss nicht, weißt du da mehr?
Gut, was viel mehr auch nicht. Ich bin kein Mediziner. Ich war mal mit einer Medizinerin geheiratet. Ich weiss nur, dass Mundhygiene sehr, sehr wichtig ist, dass Entzündungen im Mundbereich, vor allem vom Zahnfleisch, auch tiefe Entzündungen von der Zahnhälse und von der Wurzeln können erheblichen Einfluss auf Gesundheit haben, ohne dass man es merkt, zum Beispiel. Darum macht man die Röntgenbilder und so weiter. Also Mundhygiene ist tatsächlich wichtig. Wie es mit der Fruchtbarkeit ist, weiss ich nicht. Also irgendwann kann so eine Entzündung zu schwerwiegenden Problemen führen. Und dann ist wahrscheinlich die Fruchtbarkeit auch nicht mehr das größte Problem, das man plötzlich hat. Aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Wegen Karies. Gut, dann ist halt Mundhygiene, vielleicht nicht so viel Gummibärli essen und so weiter, kann helfen. Aber scheinbar gibt es ja die Leute, die veranlagt sind, die sofort Karies kriegen, obwohl sie gute Mundhygiene haben. Andere kriegen nie Karies. Es ist, glaube ich, so ein Bakterienstamm, der auch im Speichel vorhanden ist, in der Schleimhäute, im Mundraum. Aber über was reden wir jetzt da eigentlich?
Ich habe mich ja gefragt, es ist ein bisschen ernsthaft für meinen Geschmack. Aber ich finde, grundsätzlich ist es gut, dass wir über die Bachpulver-Thematik mal geredet haben. Jetzt weiss ich auch, warum es die ganze Hefe nicht mehr gefällt hat in den Läden. Wahrscheinlich. Also die Leute kaufen dann wahrscheinlich einfach das Zeug. Bachpulver, Hefe, das gehört zusammen. Wahrscheinlich baust du Hefe auch noch ein, in der Mundhygiene-Thematik in irgendeiner Form. Und dann
vielleicht hat sie etwas verwechselt. Vielleicht hat sie das Gefühl gehabt, wenn die Zähne ganz weiss sind, dann ist man unfruchtbar. Es gibt ja Leute, die nicht unbedingt als intellektuelle Höchstleister bekannt sind. Dass sie das mit Bachpulver im Mund könnte man auch mit dem Effekt, dass man vielleicht Zahnbeläge wegkriegt. Wobei auch das gut Zähneputzen hilft auch da.
Schmirgelpapier wäre auch eine Option. Ich meine, ja. Das Karies kann natürlich schon, aber einen gewissen Ekelfaktor macht es vielleicht insofern unfruchtbar, dass das einfach niemand mehr findet, der sich bereit erklären würde, mit dir das schöne Feld vom Fruchtbarsein oder nicht überhaupt auszuloten. Also, dass der dann einfach irgendwie auf der Partnersuche ins Leben sehr schwer gemacht
wird. Glaub mir jetzt nicht. Menschen sind ja hart im Nähen. Also, das findet ja fast jeder einen Partner heutzutage.
Ja, je nach Verzweiflungsgrad wahrscheinlich schon. Ja.
Nein, ich glaube nicht, dass das kann, glaube nicht das Problem sein. Aber man findet sich ja dann auch unter Gleichgesinnten. Also, es gibt Zahnputzverweigerer und die sind dann zwangsläufig quasi fast darauf angewiesen, dass andere Zahnputzverweigerer finden, weil die anderen einfach sagen, ja, gut, nicht einmal nur wegen dem Optischen, es ist ja dann auch Mundhygiene, die verursacht, dass man nicht so gut aus dem Gesicht raus schmeckt. Aber da gibt es Verschwörungstheorien, die behaupten, das käme aus dem Bauch, der Schlechtgeruch, käme aus dem Bauch. Wobei, also die Zahnärzte, die ich kenne, die haben keinen Mundgeruch.
Und das ist schon mal gut.
Das kommt nicht aus dem Bauch.
Ich wüsste dir das auch, dass man irgendwie etwas ab und muss gurgeln oder so.
Nein, meistens ist es ein alter Pilz, der irgendwo beim Molar hinten sich versteckt hat und dann vor sich hinratet. Und ich glaube, das verursacht die schlechten Gerüchte.
meine Lieblingszahnputzgeschichte kommt mir jetzt gerade spontan in Sinn. Eine gute Freundin von mir hat mal zwischen Beziehungen ein Geschleipf gehabt mit einem jungen Mann, das hat ganz nett gewirkt, hat aber bei der ersten gemeinsamen Übernachtung, wo sie zähnputzend aus dem Bad rausgekommen ist, also wie man es halt so macht, so zähnputzen und rumlaufen, muss er völlig austickt sein und zusammengezuckt und verschrocken und gefunden, dass sie soll sofort aufhören, soll sofort zurückgehen. Ich fände es unfassbar grusig, jemandem zuzuschauen, wie er oder sie Zähne putzt. Das ist das Grusigste, was es überhaupt gäbe. Ja.
Ja, Geschmäcker sind
verschieden. Hat er nicht gehabt?
Hat nicht gehabt, ja.
Scheinbar. Ja, gut, also für ihn weiss.
Wenn man für sich selber bestimmt das Zähneputzen schon einen gewissen Intimbereich verletzt, wenn man es muss man da anschauen. Kann das natürlich sein, finde ich jetzt seltsam, aber sollte eigentlich schon möglich sein. Ist ja im Gegenteil eigentlich. Ja, ein Bereich, wo man sich schneller mal näher kommt, dann auch vielleicht, wenn man versucht, sich zu küssen, ist man eventuell froh, man weiss, dass der andere gewisse Mundhygiene auch wichtig findet und nicht einfach darauf verzichtet. Aber vielleicht ist das eben noch so einer gewesen, der auch das Gefühl hat, ja, das ist fast schon wie Impfen. Also, will ich lieber nicht machen. Drum, alles, was die Zähne putzt,
der hat Angst gehabt. Der hat das Gefühl gehabt, man sie verhüte mit Karies wahrscheinlich. Stichwort Unfruchtbarkeit. Also, gerade wenn die frisch kennst und da vielleicht noch recht aktiv bist, oder? Und wenn Zähneputzen fruchtbar macht, Karies unfruchtbar, dann jetzt wird mir das erst klar.
Ah, dann hat er eigentlich gehofft, dass sie Zähne nicht putzt, dass sie nicht fruchtbar ist, dass
genau.
Er nicht muss, dass er nicht
alles muss aufpassen. Alles safe, oder? Also, ja, vielleicht haben wir die Verhütung auch so diskutiert. Der Teil haben wir, ist mir nie so erklärt worden. Aber gut, haben wir jetzt das Rätsel können lösen. Muss man nachfragen, wie das... ob es möglicherweise etwas mit dem zu tun hat.
Ja, ja. Gut, was sagen wir jetzt über die Djokovic? Es ist ja lustig, dass die Mama Djokovic, die ich eigentlich nicht kein Bild von mir habe, dass sich die auch noch immer muss einschalten mit irgendwelchen Nadelstich gegen den Roger Federer, als ob da ein gewisses Aufmerksamkeitsdefizit rum wäre, dass sie ihren Bub nicht auf der gleichen Höhe sieht wie der Roger und darum immer noch muss etwas gegen den Roger sagen. Ich glaube, da tut sich dem ganzen Clan kein Gefallen. Eigentlich werden die Leute ja so zwar auf einem aufmerksam, aber beliebter macht man sich so, nicht indem man andere schlechter macht. Oder? Aber das ist jetzt ein bisschen sozialromantisch, ich weiss. Aber die Djokovic sind ja eh nicht gesegnet mit einem Haufen Sympathien. Darum muss man sagen, auch mit dem sich nicht impfen lassen. Ich glaube, ist der überzeugt von dem oder macht er das einfach zum Anderssein?
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom? Nein, ich weiß es nicht. Also irgendwo, glaube ich, am Schluss hat er... Also hat ja eigentlich, es setzt sich jetzt so ein Puzzle langsam zusammen, oder? Also hat mit dem Liebesguru da, mit dem Pepe Imas eine Zeit lang gefuhrwerkt, der auch eher esoterische Sachen von sich gegeben hat. Offensichtlich, ich glaube schon, dass er... Also ich glaube, ich weiß es tatsächlich nicht, aber es wirkt, dass er sehr empfänglich wäre. Ich meine, seine Frau hat ja irgendwann auch mal noch gefunden, 5G und Corona, da gäbe es einen Zusammenhang. Das ist sehr beliebt im Moment. Der Bill Gates hat sie, glaube ich, noch nie erwähnt. Das müsste jetzt dann kommen, demnächst.
Gut, vielleicht hat die Firma für Aluhüte oder irgend so etwas.
Was... Aha, Aktien. Alufolie-Aktien.
Muss das Ganze antreiben, dass die Leute wirklich jeder Verschwörungstheorie, egal wie schräg oder surreal sie ist, sofort Glauben schenken und auf den Zug aufspringen. Wenn natürlich der Djokovic das sagt, dann muss es ja stimmen, weil der ist ja bekannt und gut. Darum weiss er auch alles und würde niemals würde ein Seich erzählen.
Der bekannte Wissenschaftler Novak Djokovic.
Alle, wo der Federer ein bisschen auf der Latte haben, wenn es die überhaupt gibt, denken wahrscheinlich, ah, das ist gut, der sagt einmal, was Sache ist und ist nicht immer nur auf dem Weichspielkurs. Was der Roger eigentlich auch nicht ist, aber wird ein bisschen so dargestellt, dann gerne von seinen Gegnern. Gut, ich meine, ja, komische Ansichten haben auch noch andere Leute, nämlich der Jens Lehmann, ehemaliger Bundesliga. DFB-Goal war auch. Bei dem Sommermärli 2006 im Goal gestanden. Als man recht ist, steht sie mit dieser Zettelwirtschaft gegen Argentinien. Ja, gut.
We had plenty of players who were actually infected, and most of them, they didn't even show any symptoms. So I think for young, healthy people with strong immune systems, it's not such a big concern.
Der sagt, das ganze Corona-Problem ist eigentlich gar kein Problem. Man muss einfach damit leben und es nicht so ernst nehmen. Natürlich, die alten Leute, die Schwachen, die müssen ein bisschen aufpassen, aber die Jungen sollen sich einfach quasi durchsäuchen lassen, wahrscheinlich, wenn man ein intaktes Immunsystem hat, dann passiert dann noch nicht viel. Und die jungen Fußball können eh mit dem leben. Also, Fatalismus pur, oder ist das einfach die Realität, wie sie jetzt ist, und mit dem müssen wir tatsächlich leben?
Es ist einfach gefährlich, wenn man so Zeug rauslässt, wenn man selber offensichtlich sich nicht furchtbar intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Also er sagt eben, es gäbe Spieler, die infiziert waren, die haben nicht einmal ein Symptom gezeigt, solange man Sport, ein starkes Immunsystem. Es stimmt einfach nur bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt schwere Krankheitsverläufe auch bei jungen Leuten. Das ist die banale Geschichte. Eigentlich habe ich das Gefühl, wir haben das vor 8 Wochen ungefähr alle zusammen mal diskutiert, dass es auch darum geht, dass man aus Solidarität der Schwächeren innerhalb der Gesellschaft gegenüber versucht, die Ausbreitung von dem Virus einzudämmen. Also, und Langzeitschäden, abgesehen davon, sieht man mittlerweile, gibt es auch an anderen Organen, am Gewebe, also ist gar noch nicht wirklich absehbar, was junge Leute dann am Schluss für Beeinträchtigungen davontragen, wenn sie infiziert waren, finde ich an der Grenze, mindestens an der Grenze zur Fahrlässigkeit, so etwas rauszulassen, ohne, also ich meine, was befugt ihn? Das ist der gleiche Mann, der irgendwann mal das Gefühl gehabt, beim Duschen mit schwulen Teamkollegen können wir sich anstecken, ungefähr so. Das war etwas Niveau damals. Ich weiss nicht, ob der Jens Lehmann sich äußern muss zu immunologisch-virologischen Themengebieten. Also als Epidemiologe wären wir bis jetzt noch nicht, wären wir noch nicht aufgefallen.
Gescheiter wäre es nicht. Aber man muss damit leben, weil, das sagt er ja, man muss damit leben. Wir haben auch damit leben, dass er sich halt äußert. Das ist ja so. Heutzutage kann jeder jederzeit sagen, was er denkt. Aber wenn man das nicht hören will. Es ist natürlich auch schwierig, daraus jetzt eine Kontroverse zu entwickeln, weil normal denkende Menschen schrecken von diesen Gedanken gut zurück. Es ist ja logisch. Man muss in einer Gesellschaft, wo man gewisse ja, soziale Verantwortung übernimmt, eben auf die Schwächsten Rücksicht nehmen und nicht auf die Stärksten. Das heisst, man muss schauen, dass sich das nicht ausbreitet. Aber da müssen wir jetzt nicht wieder anfangen. Ich finde es einfach wirklich falsch, dass der in einer Position, wo er weiss, dass man auf ihn hört und sich seine Meinung auch verbreitet, nicht mehr Rücksicht nimmt auf das, was eigentlich das Ziel ist von dem ganzen Tun, nämlich eben die Schwächsten zu schützen und nicht irgendwie nur darauf zu schauen, ob die Bundesliga bald wieder spielen kann oder was den Fußballern dann passiert. Auch die sollen ja geschützt werden, das ist ja das Ziel, oder? Die will man ja nicht irgendwie opfern, sondern nein, auch die, man will möglich machen, was möglich ist, mit gesundem Menschenverstand und sonst eben nicht. Aber einfach schauen, dass man so gut wie möglich durchkommt, das ist Fatalismus und das ist nicht in unserer Kultur verankert, wenn man eben Rücksicht nicht drum. Geben wir natürlich bei uns in der Schweiz auch den Fußgänger den Vortritt, dass sie ja möglichst unbedacht über die Straße laufen. Oder? Das ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Aber auch nicht nachvollziehbar, zum Beispiel, weil es gibt es nur in der Schweiz, dass der Fußgänger Vortritt hat.
Was? Überall nein, das stimmt.
Mal, das stimmt.
Kannst du mal das nachher... In Deutschland hat er das auch.
Nein, das kannst du vergessen. Geh mal auf Köln und schau dort irgendeinen anhalten, der einen Fußgänger kommt. Kannst du vergessen. Und das ist auch richtig. Weil der Fußgänger muss ja vor allem am Leben bleiben und nicht den Vortritt durchsetzen. Das ist so Sozialromantik verfehlt, die bei uns in der Schweiz der Schwächste muss geschützt werden. Dabei wird er so geopfert. Was nützt das der Fußgänger, wenn er überfahren wird und nachher heisst, ja, aber der hat Vortritt gehabt. Und wenn das Verhalten der Fußgänger so ist, schau, geschützt, die laufen einfach über die Straße und schauen gar nicht mehr, was kommt. Rechnen, aber nicht damit, dass sie selber aufs Handy schauen und einfach laufen, an einem Auto fahren, gegen jemanden, der genau das Gleiche macht. Und dann kommt es nur darauf an, wer der Knautschzone und wer nicht. Und der Fußgänger hat meistens, gut, wenn er beleibt ist, hat er eine gewisse Chance, dass er wegbounced. Aber in den allermeisten Fällen, außer es ist ein VW-Käfer, gewinnt das Auto. Darum, mein Vorschlag, die Regelung muss abgeschafft werden. Das Auto hat Vortritt. Zum der Fußgänger vor sich selber schützen. Weil die Kinder schauen dann ihren Müttern zu, laufen einfach über die Straße, schauen gar nicht, ob man haltet oder nicht, zack. Komm, gehen zu Frankreich, alle platt.
Willkommen beim Verkehrspodcast Pro und Contra, Verkehrssicherheitsexperte und Fußgänger Onkel Dino Kessler mit wichtigen Überlebenstipps. Nein, ich finde das hervorragend.
Mit dem bewerbe ich mich für einen Sitz im Zürcher Stadtrat.
Was ist da Partei?
SP. Wahrscheinlich.
SP, das ist sicher eine gute Idee. Nein, also meine Erfahrung ist lustigerweise genau umgekehrt. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass man in Basel besser nochmal schaut. Schauen, hören, laufen, habe ich mal gelernt. Ich halte das für eine vernünftige Herangehensweise an den Versuch. Herr Kessler hat den Daumen hoch im Videochat. Hervorragend, wir sind uns einig. Grundsätzlich eine hervorragende Herangehensweise, wenn man versucht, die Straße zu überqueren. Wenn man aber zum Beispiel ins grenznähe Ausland geht, also Deutschland meine ich da damit, ja nicht Elsass, dort muss man sich, das ist meine Erfahrung, in einem Fußgängerstreifen nähern, dann wird angehalten, von weitem schon, wenn man überhaupt nicht über die Straße will. Vielleicht ist das die südbadische Gemütlichkeit oder und Rücksicht, die da womöglich in Freiburg und Karlsruhe und so ausgelebt wird. Aber also ich habe mich schon fast bedrängt gefühlt, über die Straße zu gehen, wenn ich es gar nicht wollte, weil die Autofahrer angehalten haben. Ich weiss nicht.
Was hast du denn in der Nähe vom Fußgängerstreifen gemacht, wenn du nicht hast, wenn du
über die Straße? Abgewartet.
Was hast du denn
die Sachen entwickelt?
Bis nichts mehr kommt, das ist das richtige Verhalten. Man geht dann über die Straße, wenn nichts mehr kommt, das ist, so ist man am sichersten. Das find, ich finde aber, der Fußgänger sollte anhalten und schauen. Und dann bin ich ganz sicher, dass der Autofahrer dann auch anhaltet. Ja, aber also der Fußgänger trampt einfach in die Straße rein, weil er das Gefühl hat, ich habe eh Vortritt und schaue gar nicht mehr. Und das ist gefährlich, das ist bewiesen. Also, es gibt ja immer noch Unfälle auf der Zebrastreife.
Apropos gefährlich, Karl-Heinz Rummenigge ist das nächste Thema. Der Karl-Heinz Rummenigge glaubt, es ist da sehr schön aufgeschrieben, an die Kraft der Geisterspiele. Geisterspiel übrigens jetzt auch im englischen Wortgebrauch angekommen, tatsächlich. Also ein schöner Export, wo da der deutschen Sprache wieder mal gelungen ist. Und hat das Gefühl, made in Germany, wenn die Bundesliga wieder anfängt, werde ich dann so eine Art, ja, was? Ein Gütesiegel.
Hat er so gesagt, ja.
Also man zeigt, es ist umsetzbar. Ich weiss nicht, hat er recht? Kannst du ihm folgen, im Kalle?
Schwierig. Also ich finde es ein bisschen... Ich finde es ein bisschen gar optimistisch, was er da rauslässt. Man hat ein paar Geisterspiele erlebt, man hat gesehen, wie die wirken auf die Leute. Natürlich, ich freue mich jetzt auch, zum wieder Sport zu schauen. Ganz abgesehen davon, tatsächlich. Aber wenn man die Geisterspiele dann sieht, also die Atmosphäre wird schrecklich sein, das muss man sich einfach bewusst sein. Und wenn man sich auf das freut, was man vorher gehabt hat, wo alles noch gut war, dann muss man sich bewusst sein, dass man das nicht mehr kriegt jetzt. Also Geisterspiele sind schrecklich. Und in einem Fußballstadion ist es noch viel schlimmer, weil die Weite, der leere Raum, da kannst du machen, was du willst. Irgendwelche Operettenmaßnahmen, wie beim Golfturnier Master, sind auch Gäste, wo man Vogelstimmen einspielt, um die heile Welt vorzuspielen. Also irgendwelche Pappkollegen auf der Tribüne hocken und so weiter und Publikumsgeräusche einblenden. Das wird alles nicht funktionieren, das kauft keinen ab. Darum zuerst mal schauen, ob denn das tatsächlich so ist, dass Milliarden werden zuschauen, wie der Rummenigge sagt, auf der ganzen Welt. Da zweifle ich ein bisschen dran, weil eben, also, wie du letztes Mal gesagt hast, man hat ja auch noch, also nichts gegen Paderborn, aber Paderborn gegen, weiß ich, was du für eine Paarung im Sinn hast, wahrscheinlich Hertha.
Augsburg, glaube ich.
Nein, Hertha ist noch schlimmer. Paderborn gegen Hertha. Hertha ist im Moment, glaube ich, das Letzte, was man will, das ist die unterste Schublade von der Bundesliga im Moment.
Wieso? Da kommt der Herr Lehmann und verzeiht wieder etwas
los. Das ist der Herr Lehmann, ist dort. Vorher war der Herr Klinsmann dort, der sich durch die Hintertür verabschiedet hat, Französische gemacht hat. Plus ist auch noch der Kalus Alu, oder wie er heisst, der sich da wieder mal von der besten Spielerseite gezeigt hat. Alles hat. Also Paderborn Hertha vor leeren Rängen. Ich glaube nicht, dass da Milliarden zuschauen. Plus muss man sagen, der Rummenigge sagt auch noch, jetzt weiß auch der letzte Spieler, um was es geht. Und das ist natürlich eine Propagandalüge. Also, das haben die schon genug bewiesen, dass sie nicht merken, um was es geht. Lassen wir das einmal weg. Und ich weiß nicht, die Aussage, Made in Germany ist wieder ein Gütesiegel. Das würde ja heissen, dass es nicht mehr so war. Von mir aus gesehen hat Deutschland immer grosse Qualität gehabt. Die Qualität ist dem Land nicht wegen dieser Corona-Krise abhanden gekommen. Das ist ja völliger Blödsinn. Also diese Aussage, finde ich, das erinnert fast ein bisschen an den anderen... Was sagt man dem?
Keine Ahnung.
Ja, der Präsident.
Der sich orangig anmalt.
Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika.
Mit Farbe aus dem Kanton Zug, glaube ich. Oder wo ist es? Irgendwo in der Schweiz kauft er seine Schminke.
Ist das tatsächlich?
Es ist ja so. Die heissen lustigerweise, glaube ich, Bronx Orange oder irgendwie so etwas.
Bronx Orange?
Warte, das muss ich schon googeln. Ja, tatsächlich. Bronx Colors heissen sie.
Gut, wir sind also zurück zum Thema. Also, ich glaube, wenn man noch mal eine Woche oder zwei Geisterspiele gehabt hat, dann wird man sich besinnen, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich glaube, alle, die darauf verzichten, um die Meisterschaften irgendwie noch durchzuwürgen, die sitzen am längeren Hebel, weil da fühlt man sich doppelt schaden zu. Erstens mal ist es nicht sehr ansehnlich, es ist kein Erlebnis, weil, sind wir ehrlich, wie viel von einem Fußballspiel macht Atmosphären aus? Wenn du ein volles Stadion hast, die Leute, die begeistert sind, hast Gehör, hast Choreos, wenn das sein muss, oder wie in England, einfach nur sehr gute Stimmung. Und das ist alles weg, es ist mucksmüsli still. Und ja, irgendwann müssen sich die Spieler darauf besinnen, dass sie ihre clownesken Vorstellungen mit Hinkehren und weiss ich, was sie betrügen ja gar niemanden, wenn man nur den Fernseher zuschaut, der ist dann auch noch verärgert. Und dann müssen wir darauf schauen, dass sie nicht zu nahe beieinander stehen und die sonst eigentlich noch interessanten Rudelbildungen, die sie einander rumschupfen wie Sechsklässlerinnen, die sind auch verhindert. Also ja, wenn es nur noch um den Sport geht, ohne Stimmung, ich glaube, das wird zäh. Sehr zäh.
Ich bin sehr gespannt. Also, ich habe nochmal schon die Paarungen nachgeschaut. Augsburg-Wolfsburg wäre am Wochenende, also ist am Wochenende. Also das stimmungstechnisch schwierig. Düsseldorf-Paderborn, um Paderborn ins Spiel zu bringen. Und Hoffenheim spielt gegen Hertha BSC Berlin. Also das ist auch ein Gipfel from hell. Was man kann sicherstellen, der Herr Hopp wird garantiert nicht beschimpft. Wobei, ich weiss nicht, ob der Jens Lehmann die Rollen übernimmt, das Hertha-Aufsichtsrat, der sich jetzt irgendwie da Prolet des Tages möglicherweise kann aufspielen kann. Keine Ahnung, wird man müssen sehen. Ich weiss nicht, also bei mir ist die Vorfreude da, Dortmund-Schalke offensichtlich der Aufreger am Wochenende, das Derby, wo sich schon der ein oder andere, also nicht gerade Milliarden, glaube ich, aber doch die ein oder andere Million Leute wird sich das Gemüt führen und mindestens am Anfang darüber wegschauen, dass Geisterspiel halt, ja, stimmungstechnisch ein bisschen schwierig war. Ich weiss nicht, früher oder später, vielleicht fängt man dann an, so Sitcom-Geräusche, wie bei so Sitcoms aus den 80er, 90er ja, Jahren, wo so das Lachen eh aus der Konserve kam, dass man dann wie so Zuschauergeräusche einspielt.
Eben bei den Golfturnieren merkt man das auch sehr gut.
Ja, man muss es ja dann so offensichtlich machen, dass es schon wieder lustig ist. Klamauk. Und dann hat es eine Chance. Ja, Klamauk. Das ist ja sowieso unser Fachgebiet. Klamauk ist wichtig. Klamauk ist gerade in solchen Zeiten. Eintracht Gladbach am Abend. Das ist auch ein guter Match. Also müsste ein guter Match werden. Mhm. Leipzig-Freiburg nicht uninteressant. Da ist einiges geboten, wenn du mich fragst. Aber der Herr Rummenigge, ja, ist die übliche Selbstüberschätzung, die der Fußball jetzt in den letzten Tagen schon ja, bewiesen hat. Also das muss ich sehr, sehr gut finden. Ich glaube, so viel ist mittlerweile sicher. Also, eben, dass man am Schluss sich dazu verstickt, der Botschafter von ganz Deutschland zu sein und irgendwie zu werben für irgendwie Qualitätsware. Also ich weiss nicht. Gut, vielleicht hat er das mit dem Dieselskandal noch im Kopf und will jetzt irgendwie VW und was ist Audi? Ist, glaube ich, Bayern-Sponsor. Wahrscheinlich will er die irgendwie noch rehabilitieren. Kann man probieren, weiss es nicht. Aber interessant, also da gibt es ja dann schon noch die eine oder andere Hürde. Es ist ja noch nicht ganz klar, zum Beispiel, wie Auf- und Abstieg geregelt wird sein. Also wird es einen Absteiger geben oder nicht? Man will eigentlich einen Absteiger haben, selbst bei Saisonabbruch.
Ja gut, aber das hat ja mit dem nichts
dann,
zu tun.
Dann jetzt, den Club, da jetzt das für mich aber nicht nach, das klingt für mich aber nicht nach deutscher Qualität, wenn schon alles ausdiskutiert. Also das wird für mich, deutsche Qualität ist für mich, es funktioniert reibungslos, ohne Zwischengeräusche und irgendwas.
Ja gut, das ist
alles wie geschmiert, WD-40,
wie der Fachmann. Das ist für mich die Bedingung eigentlich, dass man wieder anfängt zu spielen, dass alles vordefiniert ist und fixe Regeln bestehen, dass jeder weiss, wer steigt auf, wer steigt ab. Das musst du gar nicht anfangen. Sonst sind wir, oder sind die am Schluss gleich wie die Holländer, die sich jetzt gegenseitig zerlecken? Oh, jetzt habe ich das Thema vom Endspurt eigentlich vorweg. Schon vorweggenommen und erledigt, ja. Aber das kann es ja nicht sein, dass man nachher nochmal darüber muss diskutieren muss, retrospektiv über eine Meisterschaft, die man gespielt hat und was ist, wenn man sie abbrechen muss. Also das, ich bin auf der Seite von denen, die ihre Meisterschaften tatsächlich abgebrochen haben und dann können darauf vertrauen, dass sich Clubs eben vernünftig verhalten und nicht so wie in Holland, dass es nachher Gerichtsverfahren gibt, links, rechts und in der Mitte. Also das bringt dann überhaupt nichts. Dann macht sich die Branche dann noch lächerlicher, wenn man dann am Schluss noch so wenig Solidarität erkennt, dass man sich in Gerichtsverfahren verstrickt, wo irgendwie können die Existenz gehen von einzelnen Clubs oder von ganzen Ligen. Oder? Also der holländische Fußball ist immer relativ gut da gestanden, guter Ruf gehabt, als Ausbildungsliga auch. Und jetzt geht es plötzlich um Aufstieg, Abstieg, eine Beteiligung an internationalen Wettbewerben. Also immer noch wieder kommerziell, es geht nur ums Geld eigentlich. Und das ist einfach nicht das richtige Signal im jetzigen Zeitpunkt. Und in Deutschland sagt man eigentlich mit diesen Geisterspielen nichts anderes, als dass man das Publikum gar nicht braucht. Oder mindestens mal, es ist nicht mehr das Wichtigste. Und das ist der grösste Fehler im Ganzen.
Ah, gut. Also, man muss jetzt einfach improvisieren irgendwie. Ich glaube, über das haben wir letzte Woche die Fronten schon verhärtet. Also im Moment muss man einfach schauen, dass man irgendwie durchkommt und hofft, dass genug Leute das jetzt schauen, dass man dann gerade vielleicht nicht hops geht, wo dann, es hängen dann doch noch das eine oder andere sonst dran, so einem Fußballclub, der es verwutscht. Und ich werde jetzt vor allem einfach Dortmund Schalke schauen, fertig. Alles andere müssen wir nächste Woche besprechen. Wenn wir noch, apropos Deutschland, deutsche Qualitätsarbeit, in die Formel 1 schauen.
Schauen wir die Formel 1, Sebastian Vettel, nach Ende dieser Saison, wenn das auch immer sein wird, vielleicht fährt er gar nicht mehr, ist finito bei Ferrari. Man trennt sich, wie es so schön heisst, im gegenseitigen Einvernehmen. Da bin ich auch sicher, dass der Vettel freiwillig bei Ferrari geht. Absolut. Ja, er hat es versucht, ein bisschen auszudrücken. Also, ja, wenn halt die Verhältnisse nicht stimmen, quasi, man hat ihm nicht ein Auto zur Verfügung gestellt, wo gut genug ist. Also, das mag zwar stimmen, aber meine, seine Erfolgsbilanz in den 5 Jahren, glaube ich, als er bei Ferrari war, ist mager bis sehr mager. Also, vor allem dort, wo er eine Chance hatte, zum Weltmeister zu werden, hat er im Vergleich zum Lewis Hamilton einfach viel zu viele Fehler gemacht. Ich erinnere an das Rennen in Hockenheim, wo er bei ein bisschen Ness in der Sachskurve und in der Reifenstapel donnert ist. Das war vielleicht die eindrücklichste Szene, wo sonst alle durchgekommen sind. Also, er hat keine glückliche Figur abgegeben. Es bleibt ein bisschen der Eindruck, als ob er dann gut war, wo sein Auto eigentlich so überlegen war, dass er fast kein anderer Sieger hätte geben können, nämlich bei Red Bull, wo er 4-mal in Folge gewonnen hat. Aber sonst eigentlich eine traurige Bilanz für den Sebastian Vettel.
Traurige Bilanz, ich weiss nicht, ob man ihm wirklich die Schuld geben für das. Also, der letzte Ferrari-Weltmeister war ja nicht unmittelbar vor der Ära Vettel. 2007 Kimi Räikkönen ist doch mittlerweile alles ein oder andere Jahr her. Vettel hat irgendwann dann, 2008, wenn er seine erste GP begonnen, im Toro Rosso, mit eigentlich einem unterlegenen Auto im Regen. Also, er hat ja dann schon auch bewiesen, dass er ein bisschen Auto fahren kann, bevor er nachher die wirklich richtig gute Maschine bei Red Bull bekommen hat.
Ja, ein guter Fahrer ist er sicher. Ist er ein Weltklassefahrer? Vierfacher Weltmeister muss einfach mehr Format haben. Und bei Ferrari ist er eigentlich angetreten, zum CRB antreten. Doppel. Vom Michael Schumacher, das hat immer geheißen, das war einer, der aus Ferrari, der hat damals etwas gemacht aus Ferrari, die sind am Boden gelegen und man gemeint, der Vettel könne ein Team so führen wie der Michael Schumacher, dass nämlich die Ingenieure quasi das Auto bauen, das auf seine Stärke zugeschnitten ist. Das ist nie passiert. Es ist nicht nur Vettels im Fehler. Natürlich, Ferrari hat sich auch verzettelt die ganze Zeit in verschiedene Strategien und hat das Auto nie so hergebracht und es sind immer wieder Betrugsvorwürfe auftaucht, wie letztes Jahr zum Beispiel, wo man mit der Benzinmenge scheinbar ein bisschen geschummelt hat und so weiter. Und dann ist noch der Leclerc gekommen, und ihm dann irgendwie plötzlich einfach der Rang abgelaufen hat, wo natürlich unbeschwert ist. Und der Vettel war immer so ein bisschen schwermütig gewesen. Und was dazu kommt, sein Gemecker am Boxenfunk, das ist eigentlich etwas vom Schlimmsten gewesen, wo er sich hat selber können antun. Sehr unterhaltsam immer. Aber in seiner Offenheit, er hat nie einen Mördergraben aus seinen Gefühlen gemacht. Und er hat natürlich sehr viel Frustration mitgekriegt. Und wenn es dann mal gut gegangen ist, dann hat er quasi sarkastisch reagiert und sich noch lustig gemacht über andere. Er hat geschimpft über Entscheid von der FIA und so weiter. Das kann man im stillen Kämmerchen machen, aber das war ein bisschen hysterisch, das Verhalten. Und dort hat er sich einen Haufen Sympathie gekostet, auch vor allem in Italien, wo man das nicht gutiert.
Nein, logisch. Also ich glaube, so richtig warm sind die Italiener nicht wirklich geworden mit dem tatsächlich den Ferrari-Anhänger an und für sich. Was man aber schon muss sehen, also eben, Ferrari ist Team budgettechnisch wahnsinnige Möglichkeit und es schaut extrem wenig raus dabei. Also es ist auch nicht so, dass im Vettel seine Teamkollegen der Konkurrenz in der Zwischenzeit um Tore gefahren wären. Also das ist ja dann eigentlich auch noch ein guter Indikator, wie gut das Auto ist. Also ich finde es dann einfach klar. Also man hat das Gefühl gehabt, man hat einen Superstar, der den Laden jetzt schmeißt oder wo der Rennstall vielleicht auch auf eine neue Ebene hebt. Wahrscheinlich hat man sich bei Ferrari schlicht ein bisschen überschätzt. Hat irgendwie das Gefühl gehabt, der neue deutsche gute Qualität made in Germany, den neuen deutschen guten Pilot holen und dann ist die Sache geritzt. Ja, ich weiss nicht, ob es so einfach ist. Und mit dem Michael Schumacher hat man logischerweise auch, ja, ich weiss nicht, ob tatsächlich so jemand 1:1 kannst
ersetzen. Nein, das kannst du nicht.
Definitiv ein Ausnahmepilot gewesen.
Ja gut, aber der Vettel hat so oft betont, dass der Michael Schumacher sein Idol, sein Vorbild war. Und dann beschreitet er den Weg und das selber noch andeutet, dass er genau so funktionieren will. Nämlich, dass er die Firma führt, mehr oder weniger, aus dem Cockpit raus und die Ingenieure dazu motiviert, eben das Auto zu bauen, und er nachher kein Weltmeister werden kann. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Und eben, dann ist der Leclerc gekommen, hat vor allem in den Qualifyings den Zahn gezogen. Also erbarmungslos, praktisch immer schneller gewesen. In der Rennen hat sich das ein bisschen, relativiert dann. Aber gleich der Eindruck ist geblieben, dass er vom Leclerc im ersten Jahr abgetrocknet worden ist. Und das kann natürlich ein vierfacher Weltmeister und so beschlagener Pilot, wie es der Sebastian Vettel ist, nicht gut tun. Oder sein Ruf hat auch gelitten. Jetzt wird diskutiert, ob er vielleicht bei McLaren landet. Ich glaube, das wäre für den Vettel etwas vom Besten bei einem Team, wo er nicht mehr so im Rampenlicht steht und sich auch damit abfinden kann, dass er halt nicht gewinnt. Oder er hat natürlich auch das Gefühl gehabt, ich muss jedes Rennen gewinnen. Da. Logisch, der Druck ist viel, viel grösser dort. Aber das ist eine Enttäuschung, da bleibe ich dabei.
Ja, eine Enttäuschung bestimmt. Platz 5 in der WM-Wertung hinter dem Leclerc, das ist dann am Schluss einigermaßen bitter, definitiv zugegeben. Hat dann aber gleich, hat das Rennen gewonnen letzte Saison, wo in Singapur, meine ich, nur so. Mindestens eine durchzogene Bilanz, das McLaren-Cockpit. Ja, die Frage ist, willst du wirklich den Schritt zurück machen? Oder sagst du nicht einfach, du, ist jetzt gut, es reicht, soll ich neu probieren in dieser Formel 1? Also, genug Geld verdient hat er ja. Also, ist ja, glaube ich, an und für sich jemand, der schon noch als reflektierter Charakter beschrieben wird, müsste eigentlich in der Lage sein, da also ein bisschen eine Güterabwägung zu machen. Und Ferrari muss jetzt. Ich bin jetzt gespannt, was Ferrari macht, oder? Also ist irgendwie der Sainz gemeldet worden als Nachfolger. Ich weiß ja nicht, ob das die Lösung von einem Problem ist, als Fahrer neben Leclerc. Bleibt spannend.
Definitiv. Also das könnte ein Knacknuss werden von der Leclerc, weil der Sainz, der wird von vielen als einer von der, gut, das heisst bei allen, wie der Golfspieler, aber wenn du schaust im Turnier, jeder ist der beste Putter, den es gibt, und jeder ist der beste Kurzspieler, und da heisst, jeder Pilot ist einer von der besten Piloten, ja hoffentlich ist der Sainz einer von der besten Piloten, die es gibt, das wäre nicht in der Formel 1, aber es ist tatsächlich einer, der sich eben auch an einem Teamkollegen kann annehmen und den so richtig schön fertig machen, und ich glaube, mit seiner Erfahrung könnte dem Leclerc schon noch ein paar unlösbare Aufgaben vorsetzen. Also das wäre eine interessante Paarung. Nur aber eben, der Vettel selber, ich glaube, der hat so viel Ehrgeiz, dass er nicht einfach so abtreten will, sondern dann könnte er in einem schwächeren Team noch mit guten Leistungen eben für ein bisschen eine Ausnivellierung sorgen und dann sagen, gut, jetzt habe ich noch zwei schöne Jahre gehabt, zwar nicht mehr viel gewonnen, aber ich habe das Team vorangebracht und dann wird er gehen. Gut, jetzt müssen wir, glaube ich, noch schnell weitermachen. Eishockey, letztes Wochenende, mindestens mal vor dem Wochenende, ein paar Entscheidungen getroffen. Mindestens mal kurzfristig ist der Abstieg weg vom Fenster. Man kann aufsteigen weiterhin. Das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die man beschlossen hat. Dann gibt es zwischen Playoff, dass man den Strich immer noch stärkt, dass man die Spannung offen behaltet. Die einzige Frage, die wirklich noch offen ist, oder grössere, wichtige Frage, was passiert mit den Ausländern? Bleibt es bei 4 oder öffnet man die Schleuse?
Hoffentlich bleibt es bei 4. Ja, nichts ändern jetzt, ja, nichts anlängen. Das ist ein bewährtes Konzept. Hat sich jetzt über Jahre definitiv bestätigt, dass es eine vernünftige Lösung ist. Tiefere Löhne, wenn man tiefere Löhne will, also das ist jetzt ein exklusiver Trick, den ich den Schweizer Eishockey-Sportchef verrate, dann muss man einfach weniger zahlen als vorher. Das ist gar nicht schwierig. Wenn man, also abgesehen davon, ein Gentleman's Agreement hat man ja da auf die Beine gestellt in dieser Ausländerregelung. Dort hat man sich können einigen, dass man sagt, wir setzen nur 4 Ausländer ein, nicht mehr. Wenn einer kommt und das über den Haufen wirft, weil er findet, keine Ahnung, er sei die Reinkarnation von Christian Constantin zum Beispiel, der sich ja um Solidarität nicht unbedingt futiert, Präsident vom FC Sion. Dann ist das Gentleman's Agreement mit der Ausländerregelung vor Gericht nicht haltbar. Aber bis jetzt hat man im Schweizer Eishockey bewiesen, dass man das kann. Wieso kann man sich nicht darauf einigen, eine vernünftige Lohnpolitik zu fahren in Zukunft? Das erschließt sich mir nicht.
Ja, das versteht niemand. Das versteht tatsächlich niemand, weil die Clubs sitzen ja wie schon ein paar Mal gesagt, sie sitzen am längeren Hebel. Es ist ein Binnenmarkt. Es ist keine Konkurrenz aus dem Ausland da für die Schweizer Spieler. Die Clubs könnten die Löhne diktieren und sie treiben sich gegenseitig in die Höhe. Also sie liefern sich selber der Macht der Spieler und ihren Agenten aus. Das sind selber die Schuld. Wie du sagst, das einzige Mittel ist einfach weniger zu zahlen. Aber dann kommt der Club an und sagt, ich will den Spieler auch. Und dann kommt noch der Club B und sagt, ja, ich will ihn auch. Jetzt zahlen wir einfach mehr. Und weil das möglich ist in der Schweiz, weil es Mäzene gibt, die das ermöglichen, treiben sie halt die Löhne auf und das sind selber die Schuld. Und ja, das Gefühl ist dann aufgekommen, dass man, wenn man mehr Ausländer hat, dass eben die Löhne der Schweizer nachher in den Keller rasseln. Das mag zwar sein, aber das bringt ja gar nichts. Weil es geht ja darum, einfach die Lohnsumme zu drucken. Wer denn das Geld kriegt, ist ja egal. Also, es kann ja nicht darum gehen, das Interesse der Clubs kann nicht sein, dass man den Schweizer weniger Geld zahlt, sondern dass man insgesamt weniger ausgibt für die Löhne. Die Löhne sind einfach zwischen 30-40% zu hoch, wenn man es vergleicht mit dem marktähnlichen Verhältnis, zum Beispiel in Schweden, Finnland und so weiter, Tschechien. Sehr attraktive Liga, aber wenn man so viel Geld verdienen kann in der Schweiz, wieso soll man nicht ins Ausland? Und man müsste eigentlich die Schweizer Spieler und die Ausländer dazu motivieren, eher in KHL zu gehen, um so viel Geld zu verdienen. Die können sich das zwar auch nicht leisten, aber dort zahlen Oligarchen die Rechnungen. Wer interessiert das? Das kann man eh nicht verhindern, oder? Also die können, ich weiß nicht, wie viele 100 Millionen ausgeben, wenn sie wollen. Die haben dort zwar eine Salary Cap, aber eingehalten wird der in aller Regel nicht, weil man da trickst und wer soll die Russen verklagen? Andere Russen, ja, aber machen kannst eh nichts. Also bei uns ist ja die Handhabe, zum Beispiel bei einem Salary Cap wäre es schwierig, also kontrollieren könntest du es nicht, du müsstest Lohntransparenz haben, gibt es bei uns nicht, kannst du nicht garantieren. Außer du hättest eine Gewerkschaft und hättest quasi einen Tarifvertrag. Dann würde es funktionieren, dann könnte man sich darauf einigen. Aber die Spieler bringen ja nicht einmal eine Vereinigung her, wo alle mitmachen. Also
bis jetzt ist sie relativ schwach, oder, die Spielergewerkschaft.
Ja, das ist auch so ein Thema. Wieso? Weil es den Spielern einfach zu gut geht. Die brauchen doch keine Gewerkschaft, wenn so viel Geld verdienen. Also nicht, ich mag denen das gönnen, dass sie so viel Geld verdienen. Das sind ja nicht sie daran die Schuld. Aber so löst sich das Problem nicht. Und wenn man nachher 8 Ausländer hat statt 4, dann zahlt man einfach denen mehr. Auch den Ausländern zahlt man viel zu viel. Der Durchschnittslohn ist nicht 400'000 netto, aber die Besten verdienen 400'000 netto bei uns. Das heisst, die Kosten für den Club von mehr als 1 Million, wenn man Quellensteuer, Aufwendungen für Autoversicherung und so weiter einbezieht, effektive Kosten für den Club mehr als 1 Million, das ist viel zu viel. So viel sollen sie in der KHL verdienen. Höchstlohn für Ausländer die Hälfte, 200'000. Dann kann man darüber reden. Aber dann ist die Motivation für die Ausländer auch grösser, um eben ins KHL zu spielen, wenn sie so viel Geld verdienen wollen, oder? Und nicht in der Schweiz eben die Lohnsumme runterbringen, wie du sagst. Ganz einfach weniger zahlen.
Das ist der Trick. Was man sich meiner Meinung nach überlegen kann, wenn man ums Verrecken will, mehr Geld ausgeben, Salary Cap tendenziell unrealistisch, wobei eben, also eine Liga, die ein Gentleman's Agreement für 13 Jahre durchhält, könnte man sogar diskutieren, aber ist wahrscheinlich hochgegriffen. Ich glaube, die Luxussteuer ist etwa die mal noch ins Spiel gebracht worden. Bekannt aus dem Baseball zum Beispiel in Nordamerika. Dass die mehr haben, ab einem gewissen Punkt, aber muss man mindestens eine ungefähre Lohntransparenz allerdings haben. Aber was ich weiss, beim einen oder anderen Club nicht so einfach umzusetzen dürfte sein. Aber
Lugano!
Das habe ich nicht so gut verstanden. Es war gerade die Verbindung schlecht gewesen. Aber,
ja, ich habe
mich eine gewisse Lohnsumme müsste dann jeder Franken, den man ausgibt, zum Beispiel doppelt auf irgendeine Art abgerechnet werden. Und das Geld wird nachher denen zu gut kommen, die weniger einnehmen. Dann würden die Ambris und die Langnäs von dieser Welt profitieren. Fände ich grundsätzlich gut. Würde die Liga auf lange Sicht wahrscheinlich sogar weiterbringen. Kann man nicht vorstellen, dass man das umsetzt. Aber
nein, die Bedingung dafür wäre Lohntransparenz. Du müsstest wissen, wie viel das die tatsächlich verdienen. Das kann man, glaube ich, vergessen. Also, das Stilmittel existiert nicht. Solange man nicht einen Tarifvertrag hat, wo man sich selber gewisse Regeln erschaffen kann und vom Staat in Ruhe gelassen wird, das ist die Bedingung. Oder? Aber eben, auch diesen Schritt bringt man nicht her. Darum, ich glaube, es geht nur unter Druck, wenn man tatsächlich merkt, so geht es nicht weiter, jetzt müssen wir sparen. Aber es funktioniert dann nur, wenn alle mitziehen. Sonst haben wir nämlich noch den Effekt, den wir in den letzten 2 Jahren eben nicht mehr hatten, nämlich, dass man quasi 2 Klassengesellschaften hat. Das hat sich wie verwebt irgendwie. Die weniger Geld haben, gleich können mithalten. So müsste es eigentlich sein. Wenn es da wieder eine Zäsur gibt bei den finanziellen Möglichkeiten oder noch tiefere Zäsur, dann wird es wieder eine Liga geben, wo 5 oben wegspielen oder 6 und 6 einfach immer unten drin hocken. Das wollen wir eigentlich nicht. Oder?
Das wollen wir nicht. Was wir wollen, Pre-Playoffs finde ich eine schmucke Idee tatsächlich, dass der 7., 8. und der 9. und der 10. Noch eine kurze Best of 3 Serie ausspielen, wer die letzten 2 Playoff-Plätze sind. Das ist eine Idee, die ich tatsächlich lässig finde. Finde ich gut, dass man das macht. Leute, einfach das mit den Ausländern sein, bitte. Unbedingt.
Ja, also, weil wenn man nicht garantieren kann, dass die Lohnsumme insgesamt kleiner wird nachher, also dass die Löhne sinken, dann schädigt man nur im Schweizer Hockey damit. Also, es muss garantiert sein, dass man, wenn man mehr Ausländer hat, dass man viel weniger ausgibt. Wenn man die Kosten kann senken um 40-50%, okay, dann kann man darüber nachdenken. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann nimmt man einfach den Schweizer Platz weg. Und der Effekt wird sein, in der Schweiz werden die Jungen eh schon nicht eingesetzt. Es wird noch weniger Plätze für die Jungen geben. Und das muss man unbedingt verhindern.
Unbedingt. Was wir auch unbedingt sollten, in Endspurt wechseln. Zügig, sonst wären wir nie fertig.
Endspurt.
Hockey WM, fangen wir an. 2023 Möglichkeiten in der Schweiz. Wäre von mir aus gesehen eine Möglichkeit, die man muss ins Auge fassen muss. Nächstes Jahr, finde ich, ist übertrieben. Die Unsicherheit ist noch zu gross. Man weiß nicht, wie viele Restriktionen sind denn genommen. Kann man schon wieder so eine grosse Veranstaltung durchführen. Darum 23 wäre eigentlich gut, außer man muss dafür zahlen, selbst darf man nicht. Also wenn man muss irgendwelchen anderen Nationen Geld geben dafür, dann muss man sagen, nein, machen wir nicht.
Nein, wird ja nicht passieren. Also die Russen können ja froh sein, wenn sie 2023 die WM können abgeben können. Stichwort Dopingsperre, wo jetzt einfach noch ein Einspruch hängig ist. Eigentlich dürfen sie keine internationalen Wettkämpfe austragen. Hoffen wir, dass dort sowieso hart geblieben wird. Und dann sollte sich das Problem eigentlich von allein regeln. Relativ simpel. Also 2023, perfekte Lösung eigentlich.
Dann in der NBA, der Gott, schreibst du NBA Gott Shaquille O'Neal, fordert klipp und klar Saison beenden, verschrotten, fertig, lustig.
Sagt er, ist ein bisschen mutig grundsätzlich, ein Mann von den klaren Worten, erfrischend, dass einer von seinem Status ist, heute durchaus respektierter NBA-Experte im TV, so klare Worte findet. Aktive Stars sehen es ein bisschen anders. Dort haben sich in Stürme gesichert, dass man sich durchaus könnte vorstellen, weiterzuspielen. Interessante Idee allerdings in der NBA, alle an einen Ort bringen, entweder in Las Vegas oder in New Orleans und dann, nicht in New Orleans, in Orlando und dort eine Art eine Bubble kreieren, wo dann die NBA-Spieler gegeneinander spielen. Eigentlich die konsequente Umsetzung von dem, was die Bundesliga im Moment will. Mike Tyson hat ziemlich verschwitzte Videos von sich online gestellt, die zeigen, dass er parat ist und ready für ein Comeback. Würdest du schauen, wenn er noch einmal gegen Evander Holyfield kämpft?
Ich schaue alles, was Mike Tyson drauf, dran und drin steht, sowieso. Finde ich einfach einen guten Typ. Roger Schawinski sagen, finde ich nicht. Aber es geht, glaube ich, hier um Showkämpfe, um ein bisschen Geld einspielen für Obdachlose und Drogenabhängige und so weiter. Unbedingt Mike Tyson, alles, was der macht, jetzt. Mit dem Vorbehalt finde ich lässig. In Holland zerleiht sich der Fußball weiterhin selber.
Ja, wird einfach jetzt geklackt nach dem Abbruch. Ein Warnsignal für alle, die sich jetzt grosse Überlegungen machen, abzubrechen oder nicht. Am Schluss geht es darum, dass man einigermaßen solidarisch ist, egal ob man jetzt die Saison abbricht oder ob man weiterspielt. So ein bisschen das grosse Ganze im Auge behalten, wenn man halbwegs heil als Sport durch die Krise kommen will. Und zwar zum Sonntag wird auch damit auch gesprochen. Und zum Abschluss auch eine Art Gottesdienst. Am Samstag ist wieder Bundesliga Dortmund-Schalke. Revierderby-Tipp jetzt. Wie geht das aus?
Also wir als Experten für Zuspitzung und Übertreibung würden sagen, das gibt der Geisterspiel-Gau, nämlich ein 0-0.
Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage Schalke, überraschend. Einer von diesen Clubs, der angeblich ja gefährdet ist, finanziell jetzt in Schieflage geraten, schon durch die Corona-Krise. Schalke schießt sich frei, ja, weil die Herren Witzel und Can bei Dortmund mindestens angeschlagen sind, wenn sie dann überhaupt können auflaufen. 0-3. Bitter. Weil, logischerweise, das Westfalenstadion, wie wir es extra nennen, in Dortmund wird leer sein. Dementsprechend Heimvorteile im Revierderby nicht gegeben. Das rächt sich gerade doppelt. So kommt es raus. Ist eigentlich schade, gut. Sorry. Spoiler Alert, hätte man sagen sollen.
Ja, gut, können wir ja. Nicht machen.
Dumm gelaufen, schade, ja.
Auflösung gibt es nächste Woche. Ups.
Ja.
Die Auflösung gibt es nächste Woche. Und bis dahin hoffen wir, dass Sie auch unsere anderen Podcasts, 6B Fuchs, Fuchs, Fuchs mit 6, berücksichtigen. Unseren Hightech-Podcast, den wir haben.
Wissenschaftspodcast. Durchblick. Würde ihr jetzt helfen? Durchblick.
Eben der. Abonnieren Sie bitte, hören Sie den bei Podcast und Spotify, nein, bei Podcast.
Wir bedanken uns definitiv und endgültig fürs Zuhören. Der Herr Kester hat wieder zum Golfen abgemacht. Abonnieren, wieder hören, weiterverzählen. Danke vielmals, bis nächste Woche.